Und meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen eine Inhaltsangabe, einen Überblick gebe, was ich mit Ihnen behandeln möchte, möchte ich Ihnen drei EKG-Kurven zeigen zur Einstimmung. Wenn Sie so etwas sehen an Ihrer Überwachung, meine Damen und Herren, dann ist natürlich das eine Alarmsituation und dann bekommen Sie einen Alarm und dann müssen Sie auch handeln. Wir bezeichnen das, was Sie hier sehen, als Torsaden. Wir werden dann noch genauer darüber sprechen, was da die Charakteristika sind. Das ist eine andere Situation, die Ihnen Unruhe macht auf der Intensivstation, Notfallaufnahme oder auch sonst wo. Sie sehen hier repetitive Breitkomplex-Tachykardien, die zwar immer terminiert werden durch Overdrive-Pacing, aber eigentlich nicht anhaltend, sondern immer wieder kommen und das macht Sie auch nicht froh. Wir bezeichnen das als elektrischen Sturm. Auch darauf komme ich dann noch zurück. Und dann gibt es die nächste Steigerungsform, die Tachykardie hört gar nicht mehr. Ja, lachen Sie nicht, das gibt es. Und das ist natürlich die Domäne der pharmakologischen Therapie. Sie sehen das hier nicht, aber Sie können hier defibrillieren oder kardiovertieren. In dem Fall, da tut sich gar nichts. Sie bekommen vielleicht zwei Schläge Sinusrhythmus, wenn es gut geht, und dann geht es wieder so weiter. Und wir bezeichnen das als incessante Tachykardie. Ja, das sind alles Beispiele aus der Praxis. Und da hebt sich dann die Frage, was tun wir jetzt? Und meine Inhaltsangabe, ich möchte also zuerst mit Ihnen über die Beispiele, haben Sie schon gesehen, über Torsaden sprechen, über die Charakteristika und was man da tun kann. Sie werden sehen, das hat ein bisschen mit dem Begriff des langen QTs zu tun. Wer von Ihnen kennt die Bessett-Formel oder hat schon mal was gehört von der QT-Korrektur nach Bessett? Ja, immerhin einige. Ich werde Ihnen zeigen, dass diese Formel von Herrn Bessett nie publiziert worden ist. Ja, zu Ihrer Belustigung möchte ich Ihnen das zeigen, wie das in der Literatur so vor sich geht. Und möchte dann eben über diese anderen beiden Rhythmusstörungen, elektrischer Sturm und incessante VT, ein bisschen was sagen. Wie gesagt, Torsad, medikamentös induziertes langes QT-Syndrom und die medikamentös induzierte Poarrhythmie, das sind so zusammengehörige Begriffe, verschiedene Betrachtungsweisen für ein und das gleiche oder für ähnliche Probleme. Ich zeige Ihnen jetzt hier noch einmal so eine EKG-Kurve. Sie sehen hier eine polymorphe Rhythmusstörung. Jeder Kammerkomplex schaut anders aus. Ich hoffe, wir sind uns einig, dass es sich hier um breite Kammerkomplexe handelt, also eine Breitkomplex-Tachykardie. Sie sehen hier die Aortendruckkurve, Sie sehen das, also die Arteriendruckkurve, und Sie sehen, dass das auch hämodynamisch wirksam ist oder nicht ein Fehler. Also es ist eine polymorphe Rhythmusstörung. Und das, was ich Ihnen hier auch zeigen möchte, versucht habe hier einzuzeichnen, ist so eine annähernd spindelförmige Hüllkurve. Hier ein Beispiel aus der Hochfrequenztechnik. So würde das idealerweise ausschauen, eine amplitudenmodulierte Hüllkurve. Das ist eines der Charakteristika dieser Torsad. Wenn Sie das Glück haben, einmal drei Ableitungen zu sehen, das ist an der Überwachung normalerweise nicht der Fall, dann sehen Sie folgendes Verhalten. Das sind die Ableitungen Römisch 1, Römisch 2 und Römisch 3. Und ich gehe gleich zum nächsten. Und das, was ich Ihnen hier zeigen möchte und das, was Sie hier sehen können, das ist, dass die elektrische Herzachse, also der elektrische Vektor, die Ausbreitungsrichtung der elektrischen Erregung des Kammerkomplexes permanent wechselt. Und wenn Sie gewohnt sind, EKGs zu befunden, und den Lagetyp zu befunden, dann wissen Sie, dass das hier mit positiven Kammerkomplexen in Römisch 1, Römisch 2 und einem negativen Kammerkomplex in Römisch 3 ein Linkstyp ist. Hier negativ in 2 und 3 und positiv in Römisch 1 ein überdrehter Linkstyp. Hier negativ in 1, negativ in 2 und positiv in 3 ein überdrehter Rechtstyp. Und ich habe Ihnen hier im Caprera-Kreis auch eingezeichnet, wo die elektrische Erregung hier hinwandert, und Sie sehen, dass sich die dreht. Und das ist der französische Ausdruck Torsad. Torsadé heißt verdrehen und drehen. Ich bin nicht so ein guter Französischkenner wie der Michael Hiesmeier, aber ich habe mir das auch herausgesucht. Das heißt also verdrehen, drehen, und es dreht die elektrische Herzachse ständig im Kreis, und deswegen heißt das Torsad, den Point mit dem französischen Ausdruck. Das ist die Charakteristik dieser Rhythmusstörung. Also spindelförmige Hüllkurve. Deswegen, weil der Vektor permanent dreht. Und ich möchte Ihnen jetzt ein ganz wichtiges anderes Kriterium noch zeigen. Sie sehen hier, wie es begonnen hat. Wenn Sie so etwas sehen, wenn in der Früh berichtet wird, der Patient hat eine Rhythmusstörung gehabt, dann ist Ihre erste Frage natürlich, na, wie hat das begonnen? Zeigen Sie mir das einmal. Aha, das haben Sie nicht angeschaut, das wollen wir aber sehen. Sie gehen an Ihre Überwachung und dann sehen Sie in der Regel Folgendes: eine lange Pause oder ein langes Kopplungsintervall, dann ein kurzes Kopplungsintervall und dann geht diese Rhythmusstörung los. Das ist das, was wir als Long-Short-Initiationssequenz kennen und bezeichnen. Und das ist ganz, ganz, ganz charakteristisch für die medikamentös induzierte Form einer Proarrhythmie, einer Rhythmusstörung und eines langen QT-Syndroms. Sie haben hier eine schon ältere Publikation, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat und Sie sehen, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Episoden durch so eine Long-Short-Initiation eingeleitet worden ist. Also wenn Sie sowas sehen, dann können Sie schon daran denken, das ist medikamentös induziert. Das nächste, was Sie sich dann anschauen, was haben Sie für Drogen an Bord in Ihrer Vorschreibung? Das müssen Sie jetzt durchschauen. Und wie ist das QT-Intervall? Denn bei diesen Patienten hat noch, also in dieser Serie und in der Regel, ist das mit einem langen QT-Intervall vergesellschaftet. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel, das ist etwas Seltenes, eine Amiodarone-induzierte Proarrhythmie in dem Fall war das. Das ist etwa 0,7% ist das Proarrhythmie-Risiko bei Amiodarone. Also verglichen mit allen anderen Antiarrhythmikern sehr, sehr gering. Sie sehen hier ein verlängertes QT-Intervall und Sie sehen das schon auch an den bizarren Endstrecken. Wie misst man das QT-Intervall? Das sollte man auch einmal definieren. Vom Beginn der Kutzacke bis zum Ende der Repolarisation. Ich habe Ihnen das hier eingezeichnet. Sie sehen hier 520 Millisekunden, wenn Sie in der Tabelle nachschauen, für 70 Schläge pro Minute. Hier ist das um 44% zu lang eigentlich. Was Sie auch noch sehen können, ist so eine T-Wellenlabilität. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel. Wenn Sie so etwas sehen, das muss Ihnen auch zu denken geben. Sie haben hier, der Grundrhythmus ist Sinusrhythmus, das ist eine supraventrikuläre Extrasystole und schauen Sie sich mal die Endstrecken an, das ist eine ganz bizarre, verlängerte ST-Strecke T-Welle und Sie sehen, dass Sie diese bizarren Endstreckenveränderungen nur bei jedem zweiten Schlag haben. Hier in der Extrasystole ist es normal, also eine T-Wellenlabilität und das ist auch ein Charakteristikum dieser medikamentös induzierten Proarrhythmie, dieser medikamentös induzierten langen QT-Situation und der damit verbundenen Anfälligkeit für Torsade-de-Pointe-Arrhythmien. Sie müssen also Ihre Vorschreibung durchschauen, habe ich Ihnen gesagt. Da gibt es eine unendliche Liste, ich werde Ihnen gleich eine Literaturstelle zeigen. Aber es gibt sozusagen bestimmte Gruppen von Medikamenten, die ziemlich wahrscheinlich sind. Und viele davon verwenden wir auf der Intensivstation, meine Damen und Herren. Und daher die Frage, ist es die Rhythmusstörung auf der Intensivstation? Antiarrhythmiker können das. Typischerweise Klasse 3 Antiarrhythmiker, weil die ja per Definition die Repolarisation verlängern. Das Sotalol etwa viermal so häufig als das Amiodarone, das habe ich Ihnen schon gesagt. Das Ibutilide ist sehr proarrhythmogen, vor allem dann, wenn der Ventrikel schlecht ist. Und wir wissen aus den Ibutilide-Studien, dass da ein Amendment gemacht werden musste, weil Patienten mit NYHA 3 und 4 massivste Proarrhythmien entwickelt haben. Da stehen sie dann neben dem Bett und schauen zu, wie sie hier die Salben ablaufen und können eigentlich nur warten, bis das Zeug wieder draußen ist. Natürlich können andere Antiarrhythmiker das auch, aber die Klasse 1 macht eher monomorphe ventrikuläre Rhythmusstörungen. Viele Psychopharmaka, das Delir beschäftigt uns alle heutzutage auf der Intensivstation. Viele Psychopharmaka, die wir verwenden, können langes QT und Torsaden auslösen. Das Haloperidol, natürlich Risperidon und so weiter. Alle diese Dinge können das. Antidepressiva können das. Die neueren weniger, die SSRIs, aber bis zum Amitriptylin hinauf können alle Antidepressiva sind alle Antidepressiva auch Klasse 1 Natriumantagonisten und damit auch proarrhythmogen. Und man kann sie im weitesten Sinn vielleicht auch als Antiarrhythmiker betrachten. Viele Antibiotika, die wir brauchen auf der Intensivstation, Sie wissen das, das ist Ihr tägliches Brot, das Clarithromycin, ja, Moxifloxacin, Erythromycin, Antihistaminika, die Sie brauchen im Notfallsetting, können das machen, das ist Ihnen schon bekannt. Das Cisaprid ist mittlerweile ja vom Markt gekommen. Wir haben das sehr oft gesehen früher beim Prepulsid, auch bevor es noch verschwunden ist. Ja, und viele andere Dinge auch. Das ist eine unvollständige Liste, bevor ich jetzt zu einer Literaturstelle komme, wo Sie eine Liste finden können, zeige ich Ihnen noch einen rezenten Fall, den wir vor einigen Wochen erlebt haben. Das ist eine lange QT-Situation mit Torsaden bei einer Kühlung. Ein Patient, der an sich schon rhythmuskrank war, aber monomorphe ventrikuläre Rhythmusstörungen hatte und in der auch an der ECMO war und dann reanimiert wurde. Und natürlich wurde er dann wieder gekühlt. Und Sie sehen, dass hier unter der Kühlung das QT-Intervall verlängert war mit 680 Millisekunden bei einer Frequenz von 40. Der Patient war auch bradykard. Sie sehen hier so eine U-Welle. Das ist auch typisch für lange QT-Veränderungen. Sie sehen, dass es das lange QT um 40% zu lang ist. Und was ist dann passiert? Naja, ich habe Ihnen hier nur ein bisschen was von unserem herrlichen Patientendatenmanagementsystem da heraus hineinkopiert. 15 Schocks schon primär und das ist dann in der Nacht so weitergegangen. Schauen Sie es mal an hier. Also permanente Schockereien. Es waren ungefähr 60 Defibrillationen oder Kardioversionen per Torsad, De Point und Kammerflimmern. Und in der Früh haben wir dann uns entschlossen, bei der Übergabe den Patienten aufzuwärmen. Das ist noch das EKG um 8.51 Uhr. Und wir haben rasch erwärmt, 10.41 Uhr war das QT-Intervall normal und keine Defibrillation. Auch wie ich gekommen bin in der Früh, haben wir noch fest defibrilliert. Und das hat sich also relativ rasch gegeben und behandeln lassen. Also denken Sie dran, also auch das ist eine Situation, die langes QT und Rhythmusprobleme machen kann. Jetzt zur unendlichen Liste. Das ist aus einem anästhesiologischen Journal und Sie sehen da also eine ganze Reihe von Dingen, die Sie und wir verwenden, von Alpha-Blockern über Pilzmittel bis hin zu Anästhetikern, können lange QT-Veränderungen machen und auch damit Rhythmusstörungen, polymorphe Rhythmusstörungen im Sinn der Torsad De Point. Sie können sich das dann hier heraussuchen. Also die drei Gruppen sind sicher die Psychopharmaka und die Antirhythmika, auf die Sie aufpassen müssen und dann viele Chemotherapeutika. Es gibt dann auch eine, Sie können sich im Netz helfen mit diesen zwei Literaturstellen, also mit diesen zwei Webadressen und dort nachsehen, wenn Sie eine Frage haben. Was müssen Sie machen, wenn der Patient eine solche Rhythmusstörung hat? Natürlich müssen Sie Ihre Vorschreibung durchsehen und einmal schauen, was kommt in Frage, was müssen Sie absetzen. Das ist mal das Wichtigste. Sie haben gesehen, dass das häufig aus der Bradykardie heraus auftritt und dass zunächst eine lange Pause kommt und dann ein kurzes Kopplungsintervall. Und daher wird empfohlen, auch die Herzfrequenz zu erhöhen, den Patienten zu pacen, um die Pausen und auch hintanzuhalten und auch die Frequenz zu erhöhen. Sie können das, auch das ist beschrieben worden, auch mit Medikamenten natürlich. Isoproterenol 0,01 bis 0,03 Isoprel zum Beispiel haben wir mal gegeben. Das funktioniert ganz gut auch. Und was Sie dann noch tun können, es gibt aber keine randomisierte Studie dazu. Es gibt sehr viele Fallberichte und völlig unterschiedliche und unterschiedliche Dosierungen. Ich habe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auf Richtigkeit. Ich habe das aber versucht, hier möglichst gewissenhaft zu übertragen. Also verschiedene Dosen von Magnesium. Wir haben den Eindruck, dass das gut funktioniert, aber es gibt keine randomisiert kontrollierten Daten dazu. Es ist ja auch ein Medikament mit einer relativ großen therapeutischen Breite, bis Sie in die Areflexie kommen, da können Sie schon einiges hineinlernen. Also wir haben gesehen, eine Vielzahl von Auslösern für langes QT und Torsaden verwenden wir auf der Intensivstation. Das heißt, aus diesem Aspekt ist es sicherlich eine Rhythmusstörung, die eigentlich zur Intensivstation gehört, oder man würde meinen, die Rhythmusstörung der Intensivstation. Wenn man aber die Zahlen sich ansieht, ist es interessanterweise gar nicht so häufig. Die eine Arbeit ist von uns gemacht worden, da haben wir über zwei, dreiviertel Jahre die Patienten untersucht und die Rhythmusstörungen aufgearbeitet. Und Sie sehen, etwa 5% waren Torsaden, damals noch viele Prepulsit induzierte Torsaden, das kann ich Ihnen mitgeben hier. Und die neueste Arbeit, die es dazu gibt, dass etwa, glaube ich, 26 Intensivstationen in Frankreich ist, vom Chilolianan. Und es war ziemlich ähnlich, 4% waren hier die Torsaden in dieser großen Studie. Jetzt zum Lang-QT. Ich habe Ihnen gezeigt, wie man das QT-Intervall messen soll. Das, was wir hier vorliegen haben, ist eine Spezialform des erworbenen langen QT-Syndroms, nämlich das durch Medikamente induzierte erworbene lange QT-Syndrom. Es gibt andere Ursachen auch, natürlich die Ischämie, Elektrolytstörungen, die Myokarditis, all das macht langes QT oder kann QT-Verlängerungen machen. Nicht immer mit diesen bizarren Endstrecken und dann fällt es Ihnen wahrscheinlich gar nicht auf. Es gibt aber auch, nur dass Sie das mal gehört haben, das angeborene lange QT-Syndrom, das behandeln Sie komplett anders. Das sind Patienten, die einen Beta-Blocker bekommen sollen. Ich habe noch nie eins gesehen. Und die sozusagen stressinduziert auftreten. Auf jeden Fall ist das lange QT ein Risikofaktor. Ich zeige Ihnen hier eine Studie aus dem European Heart Journal. Sie sehen hier verschiedene Formeln zur Berechnung des korrigierten QT-Intervalls. Für alle gilt, dass wenn Sie eine Verlängerung haben, also in der vierten Quartile sind, dass sie etwa das 1,5 bis 2-fache Risiko haben zu versterben, sowohl über alles als auch wenn sie nur die kardiale Mortalität betrachten, ist das ganz genauso. Die Frage ist jetzt, wann ist ein QT-Intervall verlängert? Und ich möchte jetzt ein bisschen zu der Sache kommen mit der Bayesett-Formel. Sie sehen, welche Formeln hier verwendet wurden. Und Sie sehen schon, es gibt verschiedene Korrekturmöglichkeiten, das gibt Ihnen schon zu denken. Das heißt wahrscheinlich, dass es keine gibt, die ideal ist. Und ich möchte mal das herausgreifen, was wir am häufigsten verwenden oder was die meisten von Ihnen kennen. Das ist die Bayesett-Formel und die Bayesett-Publikation, 1920 beschrieben. Und ich habe mir also die Mühe gemacht, die Originalpublikation hier herauszusuchen, aus dem Hart 1920. Ja, das sind also die Seiten 354 bis 370, ganz stimmt es nicht. Wenn man hineinschaut, was hier gemacht wurde, die Objektive dieses Papers war, einen Bezug herzustellen zwischen der Systole, ja, nicht der Repolarisation, zwischen der Systole und der Quadratwurzel des Herzzyklus. Ja. Also zwischen der Systole. Es wird zwar genau beschrieben in diesem Paper auch, wie man das gemacht hat, dass man es auf die Wand geworfen hat mit einem Episkop, damit man genau messen kann, aber sie haben nie in dem ganzen Paper beschrieben, was sie eigentlich gemessen haben, von wo bis wohin. Wenn man dann weitersucht, QT-Intervall, kein Treffer, QTC, kein Treffer, Repolarisation, findet man in der Publikation auch nicht. Und diese Formel, die dem Herrn Besse zugeschrieben hat, die kommt in dieser Publikation auch nicht vor. Nicht bezogen auf das QT-Intervall im EKG. Ja, sie haben dann Verschiedenes schon gemacht, sie haben geschaut, wie das ist, wenn man die Patienten belastet und so weiter, und das sind also die Konklusionen. Und das heißt, das, was dem Herrn Besse zugeschrieben ist, was einer vom anderen abschreibt, ist im Original so nicht vorhanden. Ja, das muss man sich schon einmal auf der Zunge zergehen lassen. Viele pharmakologische Studien, Medikamente, wo es ums QT-Intervall ist, verwenden diese Formel. Die ist nie publiziert worden im Original. Das gibt es nicht. Was es schon gibt, es ist ein Captain der US-Armee, der 1946, etwas später dann, diese Formel publiziert hat. Ja, da geht es sehr wohl um das QT-Intervall und die Zykluslänge, aber das ist eine komplett andere Regressionsgleichung, wie Sie hier auf den ersten Blick sehen. Also das kann es auch nicht sein. Was gemeint ist, ja, das brauchen wir jetzt nicht eingehen. Also im Zwischenergebnis, diese Bayesett-Formel, die dem Herrn Bayesett zugeschrieben wurde, ist so nie publiziert worden. Das würde ich Ihnen hier gerne mal mitgeben. Die Bayesett-Formel ist darüber hinaus auch gar nicht perfekt. Ja. Was Sie hier sehen, sind verschiedene Formeln aus dieser Publikation, die ich Ihnen schon gezeigt habe. dahingehend, wie gut sie korrigieren. Das sind also hier die Herzfrequenzen und das ist das Quotientintervall. Und man würde erwarten, dass man hier eine Linie kriegt, damit das Quotientintervall für jede Frequenz gleich gut ablesbar ist, egal was der Patient dann gerade für eine Herzfrequenz hat. Sie sehen also, dass die Bassett-Formel hier bei niedrigen Frequenzen unterkorrigiert und bei hohen Frequenzen überkorrigiert. Am ehesten kommt noch diese Formel hier, die von der Wahler-Formel, die hier auch keinen signifikanten Unterschied zeigt und eine relative Gerade. Das ist von einem Kollegen von der Pharmakologie in Wien, der ein Freund von mir auch ist und der mich darauf gebracht hat, dass diese Bassett-Formel so nie publiziert worden ist. Das möchte ich hier auch nennen. Da sind wir auch nicht signifikant, aber an der Grenze der Signifikanz von Null. Also es gibt verschiedene Formeln, die verschieden gut geeignet sind und die Bassett-Formel ist sicher nicht die beste davon. Wie machen wir es dann? Nun, es ist nicht so schwierig. Ich zeige Ihnen hier verschiedene EKG-Lineale. Das ist recht verbreitet und das mag ich ganz gerne. Auch das hier ist ganz gut. Und hier haben Sie eine Tabelle für die Quotientintervall und die Frequenz. Und an dem können Sie sich orientieren und dann im Kopf oder mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie viele Prozent Verlängerung Sie haben. Ja, Entschuldigung, zurück. Sie sehen also hier so eine Tabelle auf einem anderen EKG-Lineal. Da haben Sie, können Sie dann schon nachschauen, um wie viel Prozent das Quotientintervall verlängert ist. Also man muss nicht unbedingt das in eine Formel pressen, um das Quotientintervall zu beurteilen. Natürlich für eine klinisch-pharmakologische Studie, wo man ausschließen möchte, dass ein Medikament das Quotientintervall verlängert, ist natürlich hilfreich, wenn man eine Korrektur hat und immer nur auf einen Wert, auf einen Grenzwert schauen muss. Daher kommt auch diese ganze Korrigiererei. Jetzt möchte ich Ihnen mit Ihnen was anderes teilen. Wie glauben Sie denn, ist Ihr QT-Intervall? Sie sind alle Anästhesisten, Sie sind erfahren, Sie haben Stresssituationen, Sie müssen im Nachtdienst reagieren. Wie glauben Sie, ist Ihr QT-Intervall? Ich bin ein alter Herrn Steiner, ich habe das vor über 10 Jahren hier schon mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert. Also Sie sind im Nachtdienst und haben eine Alarmsituation wirklich zu einer unchristlichen Zeit, 2.30 Uhr. Wie glauben Sie, ist Ihr QT-Intervall und wie sind Ihre ST-Strecken? Sind Sie normal? Wer ist für normal? Wer ist für nicht normal? Sind alle, ja? Ja, aber ich möchte Ihnen das schon einmal bewusst machen. Ja? Wir leben durchaus gefährlich. Und es ist erstaunlich, dass nicht mehr passiert. Ja, also das ist natürlich untersucht worden, dahinter gibt es ja diese Publikation und Sie sehen also, wie hier in den ersten 1,5 Minuten nach der Alarmsituation sich die ST-Strecken verändern, so eine präterminale T-Negativierung und auch eine QT-Verlängerung. Ich habe das hier geplottet und Sie sehen, dass also in die ersten 30 Sekunden hinein das QT-Intervall gemessen an der Frequenz zu lang ist und sich dann über diesen Zeitraum dann wieder an das soll unter Anführungszeichen annähert und das waren durchaus auch erfahrene Anästhesisten, die bis 52 mit mehreren Jahren klinischer Erfahrung. Ja. Also das ist nicht, das ist schon bemerkenswert. Und zu aller Verwirrung sage ich Ihnen jetzt noch etwas. Es gibt auch ein kurzes QT-Syndrom, aber über das wollen wir jetzt nicht reden. Es gibt das auch. Ich zeige Ihnen hier nur eine Publikation, um Ihnen das zu zeigen. Es gibt Patienten, die kommen mit Rhythmusstörungen und bei denen findet man nichts und die haben dann ein kurzes QT-Syndrom. Ich habe das ein einziges Mal gesehen und das sind also verschiedene Channelopathien, sagen wir dazu, die da dahinter stecken. Ich bin da kein Spezialist dafür. Da holen Sie den Rhythmologen und ich mache das auch so mittlerweile. Genug von den Torsaden und vom langen QT-Syndrom. Jetzt noch einige Worte zu den anderen Situationen, die Sie vielleicht beschäftigen. Die schwerste Form, die zäsante VT, der elektrische Sturm und die häufig rezidivierenden. Wie ist das definiert? Die unaufhörliche Breitkomplex-Tachykardie ist jene, die Sie trotz elektrischen also Kardioversionsversuch nicht beenden können. Das ist dann eine Domäne der medikamentösen Therapie, wie Sie gleich sehen würden. Es gibt da sozusagen eine Zwischenform, das sind die häufig rezidivierenden Rhythmusstörungen bis hin dann Richtung inzessanter Tachykardie. Und der elektrische Sturm ist ein Begriff, der eigentlich aus der ICD-Therapie kommt und da gibt es verschiedene Definitionen dafür. Eine davon ist mehr als drei Episoden innerhalb von 24 Stunden von Tiefentladungen, von appropriaten Tiefentladungen. Aber in der Regel sind es viel, viel mehr. Nur ganz kurz, es gibt eine Reihe von prädisponierenden Faktoren, die Sie hier sehen mit einer Literaturstelle. Ich möchte Ihnen das nur exemplarisch taxativ hier mal aufzählen. Wenn man das versucht irgendwie herunterzubrechen, dann gibt es drei große Einflussfaktoren. Das sind das Vegetativum, die Ischämie und die strukturelle Herzerkrankung und auch die Infektion, die oft solche Rhythmusstörungen dann triggern kann. Und entsprechend ist dann auch ihre Behandlung. Zum Vegetativum möchte ich sagen, das wissen wir, dass das Vegetativum ein ganz, ganz wesentlicher Auslöser ist. Wir wissen, dass im Rahmen von Erdbeben die plötzliche Herztodesrate jeweils sprunghaft ansteigt. Da gibt es viele Belege dafür. Das, was Sie hier im Hintergrund sehen, ist der San Andreas Graben, also eine geologische Störung, wo die pazifische unter die amerikanische Platte subduziert. Man sieht es aus der Luft sehr schön und da gibt es eben häufig Erdbeben. Und das ist also ein Ereignis, das in L.A. hier 1994 aufgetreten ist. Also wir wissen das. Das Vegetativum ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Frage, was passiert mit den Patienten im elektrischen Sturm auf lange Sicht? Naja, das hat eigentlich keine gute Prognose, denn Sie sehen, wenn Patienten einen elektrischen Sturm haben, ist die Prognose in den nächsten Monate schon sehr, sehr schlecht und das liegt eben an der Grundkrankheit. Was sagen die Richtlinien? Richtlinien zur incessanten VT? Es gibt keine randomisiert kontrollierten Studien dazu, das möchte ich Ihnen sagen. Daher halte ich mich hier an die Richtlinien, auch um in der Zeit zu bleiben und mich entsprechend kurz zu halten. Was müssen Sie tun? Sie müssen sich überlegen, ob der Patient eine Ischämie hat. Revaskularisieren bzw. anti-ischämisch therapieren. Natürlich werden Sie Antiarrhythmika einsetzen, da ist vor allem das Amiodarone hier. Procainamid, das gibt es bei uns nicht. Dem am nächsten kommt das Ashmalin. Aber bei uns ist also das Amiodarone verbreitet. Die VT-Ablation steht hier noch in den Richtlinien. Die Kombination aus Substanzen, wir haben das Vegetativum schon angesprochen, und den Stress und die Kombination mit Amiodarone und Beta-Blockern ist auch eine durchaus wirksame, hier nur mit 2b klassifiziert, aber ich empfehle es Ihnen schon. Und zeige Ihnen hier ein Beispiel eines Patienten, der so eine incessante VT hatte und der schon in der Notfallaufnahme, bei unserem Haus ist es so, dass die Patienten über die Notfallaufnahme kommen und meistens nicht direkt auf die Intensivstation. Und die haben eh schon alles getan, was man tun kann. Ja. Der Druck war nicht sehr hoch und der Patient hatte diese incessante VT und war schon mit Amiodarone aufgeladen und hatte das auch laufen. Und wir konnten dann nur ganz vorsichtig einen kurzwirksamen Beta-Blocker dazu kombinieren. Der Druck war nicht besonders hoch, wie Sie sehen. Und unter dem sehen Sie dann erste Phasen so vom Sinusrhythmus und dann geht es gleich wieder los. Und irgendwann hatten wir dann Glück. Und entweder weil wir schon ausreichend Amiodarone an Bord hatten oder eben aufgrund der Kombination mit dem Beta-Blocker ist dann hier Sinusrhythmus, anhaltender Sinusrhythmus zu erzielen gewesen. Nicht jeder Beta-Blocker ist gleich. Wenn der eine nicht geht, heißt nicht, dass der andere nicht geht. Insbesondere gilt das für das Propranolol, die erste Substanz, die am Markt war, ein nicht selektiver Beta-Blocker, von dem wir auch sagen, unter Anführungszeichen, membranstabilisierende Effekte. Das ist sowas, was wir im Kopf haben. Wir wissen, glaube ich, nicht genau, was wir damit meinen. Aber ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, manchmal geht es nur mit dem, haben wir auch schon gesehen, bei Patienten mit Myokarditiden und Rhythmussalat. Und wenn nichts mehr geht, dann legen Sie den Patienten flach, dann tun Sie das, was Sie gut können. Sie haben das ganze Armamentarium auf der Intensivstation, Sie nehmen den Stress weg und den Patienten sedieren. Oft hört dann die Rhythmusstörung auf, oft kommt sie aber auch wieder, wenn Sie den aufwachen lassen, wenn Sie das zugrunde liegende Agens nicht beseitigt haben. Aber die Strategie ist dann, die Anästhesie, also die Sedo-Analgesie und dann der Kontakt mit dem Rhythmuslabor, mit dem Ablationslabor. Die Ablationsergebnisse bei Breitkomplex-Tachykardien sind nicht so gut, ja, wie in anderen Bereichen, wie beim WPW-Syndrom oder V-Knoten-Reentry-Tachykardien, aber sie haben manchmal die Chance, dass sie eine incessante Rhythmusstörung in eine paroxysmale überführen. Das geht manchmal schon. Also reden Sie mit dem Ablationslaber und Sie sehen hier so ein Beispiel einer, es war allerdings eine idiopathische VD, wie man hier durch Stromabgabe dann diese Rhythmusstörung beenden kann. Aber ich zeige Ihnen trotzdem das exemplarisch. Gut, ich habe versucht, Ihnen Folgendes zu zeigen. Die medikamentös induzierten Drosaden sind charakterisiert durch eine kurze Initiationssequenz. Manchmal sehen Sie eine T-Welleninstabilität und praktisch alle Patienten haben ein langes QT-Intervall, ein erworbenes langes QT-Intervall, und interessanterweise sind die Drosaden nicht so häufig auf der Intensivstation, wie es eigentlich sein könnte. Die Auslöser, die auf der Intensivstation häufig in Frage kommen, sind Antiarrhythmika, Antidepressiva und also Psychopharmaka im weitesten Sinne und Antibiotika. Denken Sie nach, schauen Sie Ihre Verschreibungen, Vorschreibungen durch, welche Medikamente in Frage kommen könnten, und setzen Sie das ab. Pacing auf eine Frequenz von etwa 100, um das QT-Intervall zu verkürzen und die Pausen hintanzuhalten, Magnesium geben. Besset-Formel wurde so nicht publiziert, und beim elektrischen Sturm ist es die antiischemische Therapie bei der incessanten VT und die medikamentöse Therapie mit Antiarrhythmikern, Amiodarone vor allem. Ja? Auch die Kombination mit dem Beta-Blocker und der Kontakt mit dem Ablationslabor. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you.